Hier ist Radio Rumänien International. Sie hören unsere zweite deutschsprachige Sendung für Mittel- und Westeuropa auf Kurzwelle über Satellit und im Internet.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen deutschen Sendung von Radio Rumänien International. Aus Bukarest begrüßt Sie diesmal Florin Lungu. Vielen Dank, dass Sie auch heute eingeschaltet haben. Wir beginnen unser Programm wie immer mit dem Funkjournal.
Nachrichten.
Willkommen zu den Nachrichten. Die rumänischen Gewerkschafter fordern die verantwortlichen Politiker auf, direkt mit der Bevölkerung zu sprechen, da die sozialen Spannungen hoch sind und das Pulverfass jeden Moment explodieren könnte. Davor warnt das Kartell Alpha in einer Erklärung, die signalisiert, dass die politischen Entscheidungsträger die offene Kommunikation mit den Rumänen aufgegeben haben. Das Haushaltsdefizit muss durch eine Verbesserung der Steuererhebung korrigiert werden, aber die Regierung weigert sich, Maßnahmen außerhalb der Rezepte zu ergreifen, die seit Jahren ihre Ineffizienz bewiesen haben, so der Vorwurf von Kartell Alpha. Fast 33.000 Stellen sind von den Arbeitgebern auf nationaler Ebene als unbesetzt gemeldet, teilt die Nationale Arbeitsagentur Rumäniens mit. Die meisten davon, über 20.000, sind für Personen ohne Ausbildung oder mit Grund- oder Sekundarschulbildung bestimmt. Weitere 10.000 sind für Personen mit Abitur, Fachhochschulabschluss oder Berufsausbildung bestimmt. Etwas mehr als 1.900 Stellen sind für Personen mit Hochschulbildung vorgesehen. Gesucht werden Ingenieure in verschiedenen Tätigkeitsbereichen, Programmierer, Sachverständige oder Fachleute für Finanzbuchhaltung oder Tierärzte. Auch Arbeitgeber im europäischen Wirtschaftsraum bieten über das EURES Rumänien-Netz Freistellen an. 100 Stellen sind in Deutschland und Spanien verfügbar, weitere 27 in Österreich, Irland und Malta. Die Weltbank hat ihre Prognosen für die Entwicklung der rumänischen Wirtschaft in diesem Jahr nach unten korrigiert, insbesondere aufgrund der kürzlich von der Regierung angekündigten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung. Im jüngsten Bericht über die globalen Wirtschaftsaussichten senkt die Bank das Wachstum der rumänischen Wirtschaft in diesem Jahr auf 2,1%, während sie im Juni 2024 noch von 3,8% ausging. Auch im Jahr 2026 wird das Bruttoinlandsproduktwachstum Rumäniens voraussichtlich 2,6% betragen, gegenüber 3,8%, die im Juni prognostiziert wurden. Andererseits wird erwartet, dass sich das Wachstum in Mitteleuropa dank der robusten privaten Nachfrage auf 2,8% im Jahr 2025 und 3% im Jahr 2026 erholen wird. Das Exportwachstum in Mitteleuropa wird aufgrund des geringeren Wachstums in der Eurozone voraussichtlich bescheiden bleiben. Es wird erwartet, dass sich das Investitionsniveau insbesondere in Polen und Rumänien dank der Strukturreformen und der europäischen Fonds verbessern wird. Das Außenministerium in Bukarest informiert rumänische Staatsbürger, die sich im benachbarten Bulgarien aufhalten, durch Reisen oder beabsichtigen, dorthin zu reisen, dass während der Reparaturarbeiten an der Donaubrücke Giurgiu Ruse der Verkehr von Lastwagen mit einer maximalen Breite von 2,55 Metern und einem Gesamtgewicht von bis zu 60 Tonnen erlaubt ist. Übergroße Transporte, die die angegebene Größe und Tonnage überschreiten, können die Brücke also nicht passieren. Der Straßenabschnitt auf der bulgarischen Seite der Brücke, der derzeit repariert wird, schränkt die Größe der LKWs ein, die die Brücke passieren können, da dort Fahrbahnmarkierungen aus Stahlbeton vorhanden sind, so das Außenministerium in einer Pressemitteilung. Hunderte von britischen Militärfahrzeugen sind auf dem Weg nach Rumänien und werden auf Fähren verladen, um an einer großen NATO-Übung teilzunehmen, teilte die Regierung in London mit. 2400 britische Soldaten mit 730 Militärfahrzeugen werden die Hauptkampfgruppe bilden, die von Vertretern 5 anderer NATO-Staaten unterstützt wird, und das Vereinigte Königreich wird die Führung der Bodenkomponente sicherstellen. Die neu alliierte Eingreiftruppe hat im vergangenen Jahr die NATO-Reaktionstruppe abgelöst und soll in Friedens-, Krisen- oder Konfliktzeiten schnell und wirksam auf jede Bedrohung reagieren. Ein hoher israelischer Beamter sagte, Israel habe eine Liste von Geiseln aus dem Gazastreifen erhalten, die am Sonntag von der palästinensischen islamistischen Bewegung Hamas freigelassen werden sollten. Der israelische Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, ist aus Protest gegen den Waffenstillstand zwischen Israel und der Hamas zurückgetreten, berichteten israelische Medien am Sonntag. Ben-Gvirs rechtsextreme und ultranationalistische Partei wird die Regierungskoalition verlassen. Nach monatelangem Stillstand im 15-monatigen Krieg im Gazastreifen wurde Anfang dieser Woche ein 3-stufiges Waffenstillstandabkommen geschlossen. Während einer anfänglichen 6-wöchigen Kampfpause sollen 33 israelische Geiseln, die im Gazastreifen festgehalten werden, im Austausch gegen 1.900 palästinensische Gefangene, die in israelischen Gefängnissen festgehalten werden, freigelassen werden. Die israelische Armee soll sich aus den dicht besiedelten Gebieten des Gazastreifens zurückziehen. In der Zwischenzeit hat die Armee jedoch ihre Angriffe im Gazastreifen fortgesetzt, bei denen mindestens 5 Menschen ums Leben kamen. Soweit die Nachrichten.
Radio Tour.
In der heutigen Tourismus-Rubrik Radio Tour stellt Ihnen Daniel Ohner den Landkreis Buzău vor, ein Gebiet im östlichen Teil Rumäniens am Schnittpunkt der historischen Provinzen Walachei, Moldau und Siebenbürgen. Am Mikrofon mit der deutschen Fassung seines Beitrags ist Dana Nedelea. Die Einheimischen nennen die Region um Buzău stolz ein kleines Rumänien, was auf die Vielfalt der Landschaftsformen zurückzuführen ist, die hier auftreten. Es ist ein malerisches Gebiet, aber auch eines voller Legenden, die an vergangene Zeiten erinnern. Auch die Sehenswürdigkeiten sind einzigartig und wir machen uns gleich mit der Reiseleiterin Ruxandra Cernat auf den Weg. Erster Halt, die Schlammvulkane. Sie sind ein seltenes Phänomen, denn die Lava ist kalt und schwarz. Wir hatten sogar schon Touristen, die es buchstäblich selbst ausprobiert haben, indem sie ihren Finger in diese schwarze Walla steckten und erstaunt waren, dass sie kalt ist. Sie hat die Form eines Vulkankegels. Es handelt sich um ein Naturphänomen, das nur in dieser Gegend von Buzău vorkommt. Gasausströmungen aus der Tiefe treiben das Grundwasser an die Oberfläche und dieses speichert den Lehm aus den Felsen, auf die es auf seinem Weg stößt und lässt so Schlammvulkane entstehen. Die Region um Buzău, die vor einigen Jahren zum UNESCO-Kulturerbe erklärt wurde, ist auch mit einem Mietwagen von Bukarest aus über die Nationalstraße gut zu erreichen. Bukarest ist natürlich ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt, der über den internationalen Flughafen Henri Coandă verfügt, so dass es von überall auf der Welt leicht zu erreichen ist, sagte unsere Gesprächspartnerin. In der bergigen Gegend des Kreises Buzău gibt es einige sehr schöne Wasserfälle. der Wasserfall Kashoka fasziniert Touristen zu jeder Jahreszeit.
Una dintre cele mai frumoase căderi de apă din toți Carpații românești, Cascada Kashoka.
Einer der schönsten Wasserfälle in den rumänischen Karpaten ist der Kashoka Wasserfall, der in einigen Dokumenten auch als Pruncha bezeichnet wird. Das Wasser stürzt aus einer Höhe von 8 Metern in ein tiefes Becken und ist eine vertikale Schwelle aus Tarkow-Sandstein. Der Ort hat zu allen Jahreszeiten einen besonderen Reiz. Er ist leicht zugänglich und für Touristen gibt es eine Attraktion mit Ständen, an denen traditionelle Produkte aus der Region, natürliche Marmeladen, Cremes mit nicht nur kosmetischem, sondern auch therapeutischem Wert verkauft werden. Es gibt auch ein Zelt, in dem man das Schießen üben kann, und der Ort ist nicht nur bei Fotografen sehr beliebt, sondern auch bei den jungen Paaren, die dort ihre Hochzeitserinnerungen fotografieren lassen wollen, sagte unsere Gesprächspartnerin. Ganz in der Nähe des Kashoka-Wasserfalls befinden sich der Siriu-See und der Staudamm mit einem absolut fantastischen Aussichtspunkt, wie wir von der Reiseleiterin Ruxandra Cernat erfahren.
Este al doilea baraj din România și este construit în întregime din materiale naturale.
Es handelt sich den zweiten Damm in Rumänien, der vollständig aus natürlichen Materialien gebaut wurde, die in diesem Gebiet vorkommen. Die Arbeiten dauerten fast 20 Jahre. Die Nationalstraße wurde auch ein Stück weit umgeleitet und die Siedlungen in der Gegend wurden verlegt. Aber dieses Projekt sollte vor allem die Wasserquelle für die flussabwärts gelegenen Dörfer sichern. Die Viadukte und die Straße, die gebaut wurde, sind von außergewöhnlicher Schönheit. Der Damm ist 122 Meter hoch und 570 Meter lang und der See erstreckt sich über 11,5 Kilometer. Zum Schwimmen ist er nicht geeignet, denn er ist 120 Meter tief. Und vom Wasser zum Feuer. Unsere Gesprächspartnerin kommt erneut zu Wort.
Tot din străfundurile acestui ținut, emanațiile de gaze.
Auch aus den Tiefen dieses Landes strömt Gas aus, das diesmal, wenn es mit der Luft in Berührung kommt, an die Oberfläche kommt und Flammen erzeugt, die ununterbrochen brennen. Nachts ist es vielleicht noch spektakulärer, denn es handelt sich Gas, das durch die Sonnenstrahlen entzündet wird. Diese Flammen kann man aus dem Boden aufsteigen sehen und im Wind aufsteigen lassen. Manchmal wachsen sie in die Höhe, manchmal flackern sie kaum. Das hängt auch vom Druck des Gases im Inneren und vom Wetter ab. In einer sehr regnerischen Jahreszeit können sie wahrscheinlich vorübergehend gelöscht werden, aber in einer regnerischen Jahreszeit kann man sehen, wie das Wasser an den Stellen, an denen das Gas an die Oberfläche kommt, aufsprudelt. Der gesamte Bereich, in dem dies geschieht, ist etwa 25 Quadratmeter groß. Ebenfalls im Kreis Buzău finden Sie ein in Rumänien einzigartiges Museum. Das Bernsteinmuseum Kolz ist dem 40-60 Millionen Jahre alten Harz gewidmet. Das sollte sich kein Tourist entgehen lassen, der in die Gegend kommt, sagt Ruxandra Cernat. Auf rumänischem Gebiet wurde er lange Zeit abgebaut. Jetzt gibt es keine industrielle Nutzung mehr. Es ist ein wunderschönes und wertvolles Juwel, denn in diesem Harz mit seinen verschiedenen Farben von gelblich bis rötlich-braun kann man Pflanzen und Insekten sehen, die in diesen Millionen Jahren perfekt eingebettet wurden. Es heißt, dass die Einheimischen bei starkem Regen immer noch Bernsteinstücke im Wasser finden können. Das Museum zeigt die verschiedenen Arten des Bernsteinabbaus in Rumänien sowie seltene Schmucksammlungen. Es gibt auch einen sehr schönen Raum für Besucher, die sich für Mineralien und Kristalle interessieren, eine Ausstellung von Kristallen aus dieser Gegend, sagte unsere Gesprächspartnerin. Zu guter Letzt können wir, wenn das Wetter nicht so gut ist, die Klöster in der Gegend besuchen, wie Ruxandra Cernat vorschlägt. Die Klöster waren nicht nur religiöse Städte, sondern auch Verteidigungsanlagen. Sie haben eine faszinierende und reiche Geschichte. Die Klosterzitadelle von Bradu wäre die erste.
Se spune că de aici Mihai Viteazu, cel care a făcut prima unire a principatelor române la 1600, ar fi pornit.
Von hier aus soll Mihai Viteazu, der im Jahr 16.000 die erste Vereinigung der rumänischen Fürstentümer bildete, zu den Schlachten von Schelimbăr aufgebrochen sein. In dieser Gegend befindet sich auch das Kloster von Măgura, das ebenfalls vor einigen Jahrhunderten im 16. Jahrhundert bezeugt wurde und das außerordentlich reich ist, da die königlichen Ikonen von dem großen Gheorghe Tătărescu gemalt wurden, einem berühmten rumänischen Maler, der Lehrer von Nicolae Grigorescu war. Und neben dem Kloster auf seinem Gelände wurde das Măgura Skulpturenlager organisiert. Es wurde nach dem Dorf benannt, aus dem das Material für Skulpturen stammt. Die Skulpturen sind mit QR-Codes beschriftet und man kann genau sehen, wer wann und welchen Titel bekommen hat. Es ist auch ein sehr schöner Ort für ein Picknick, denn alles spielt sich auf den Walnusshügeln ab, wo Stiele und Vogelgezwitscher herrschen, sagte unsere Gesprächspartnerin. Buzău ist in den letzten Jahren auch durch ein Projekt namens Slow Food Buzău bekannt geworden, das die handwerkliche Gastronomie und den nachhaltigen kulinarischen Tourismus im UNESCO-Geopark Buzău fördert.
Sie hören Radio Rumänien International.
Hier spricht Radio Rumänien International. Funkbriefkasten.
Liebe Freunde, herzlich willkommen zur Hörerpostsendung von Radio Rumänien International. Auch an diesem Sonntag ist Sorin Georgescu Ihr Gastgeber. Ich habe letzte Woche unsere Kollegin in der Poststelle kontaktiert und siehe da, sie ist noch einige Tage in der Woche in ihrem Büro anzutreffen, allerdings eher am Vormittag, während wir eher am Nachmittag arbeiten. Ich habe mir also einige Briefe aussendigen lassen, die in der Zeit von Mitte November bis Mitte Dezember 2024 bei uns eingetroffen sind. Ob auch danach noch welche eingetroffen sind, hat die Kollegin nicht gesagt, beziehungsweise hat sie sie noch nicht registriert. Seit wir keine realen QSL-Karten mehr zuschicken, wurden ihr nämlich die Zulagen zum Gehalt gestrichen und gegen schlecht bezahlte Arbeit wehrt man sich bekanntlich mit weniger Arbeiten. Aber mit den ausgehändigten Briefen reicht es immerhin für eine Hörerpostsendung. Von Marcel Gogolin aus Mainz erhielten wir gleich 12 Empfangsberichte, allesamt per Hand geschrieben. Ebenfalls im November abgeschickt wurde auch der Empfangsbericht von Christoph Paustian, der in Häusern, Baden-Württemberg, zu Hause ist und uns mit einem Auvisio-Weltempfänger gehört hat. Von Christoph Thomas aus Harrislee an der dänischen Grenze erhielten wir Anfang Dezember einen Empfangsbericht für November sowie eine schöne Postkarte mit Ansichten aus Flensburg. Sodann erhielten wir von Sebastian Fischer aus Berlin eine Postkarte mit einem Empfangsbericht und der Bitte, in den E-Mail-Verteiler aufgenommen zu werden, was mittlerweile schon geschehen ist. Außerdem merkte er zum Programm an: Ich freue mich über den Hinweis zu Ihrem Programm auf der Website. Vielleicht klappt es ja wirklich einmal mit einem Funkhausbesuch in Bukarest. Ich finde es toll, dass es die Sendungen auf Kurzwelle gibt und dass ich mehr über Rumänien lerne und erfahre. Am 9. Dezember ging dann bei uns ein Brief von Anders Brandbohr aus Kopenhagen, Dänemark ein, der zwei detaillierte Empfangsberichte in einwandfreiem Deutsch für den November 2024 enthielt, sowie die Bitte um eine QSL-Karte. Außerdem fragte uns, ob wir seine E-Mail von Dezember 2023 erhalten haben und warum wir keine QSL-Karte zugeschickt haben. Lieber Herr Brandbohr, vielen Dank für die Zuschrift. Ihre E-Mail vom 24. Dezember 2023 habe ich tatsächlich noch finden können, doch wir haben seit 2021 leider überhaupt keine QSLs mehr verschickt, weil wir keinen Etat mehr für die Herstellung erhalten haben. Da ich nun Ihre elektronische Adresse ausfindig machen konnte, werde ich mir auch die Mühe machen, Ihnen eine E-QSL für die Novemberberichte von 2024 zuzuschicken. Von Herrn Erhard Lauber aus Bad Berleburg-Girkhausen erhielten wir gleich zwei Postbriefe mit jeweils einem Empfangsbericht für November bzw. Dezember 2024 sowie eine schöne Weihnachtskarte. Vielen Dank dafür. Ebenfalls eine Weihnachtskarte und persönliche Grüße von der ganzen Familie sowie ein paar beigelegte Taschenkalender als Geschenk erhielten wir von Michael Lindner aus Gera in Thüringen. Auch Ihnen vielen Dank, lieber Herr Lindner, und es tut uns aufrichtig leid, dass es so lange mit der Schneckenpost dauert, bis wir sie tatsächlich in der Hand halten können. Zu guter Letzt erreichte uns von Herrn Lutz Winkler aus Schmitten im Taunus ein Postbrief mit einem Empfangsbericht zusammen mit der bereits traditionellen Jahresbilanz der Familie sowie Weihnachts- und Neujahrswünschen. Liebe Freunde, Ihnen allen vielen Dank für die überaus freundliche Post. So, und jetzt habe ich die unangenehme Aufgabe, eine schlechte Nachricht überbringen zu müssen. Hinsichtlich der QSL-Karten für 2025 habe ich mich leider getäuscht oder hatte die Ankündigung unserer Chefredaktion, dass es in diesem Jahr 6 E-QSLs geben wird, missverstanden. Nach einem Gespräch mit unserer Chefredakteurin habe ich erfahren, dass es sich lediglich um eine begrenzte Anzahl von Postkarten handelt, und zwar sind es 6 unterschiedliche Abbildungen von Kunstwerken oder Bildern zeitgenössischer Künstler, die im vergangenen Herbst in einer Themisware Kunstgalerie ausgestellt haben. Die Postkarten wurden also als Werbematerial für die Ausstellung konzipiert, doch hat der Rundfunk nicht auch die Urheberrechte von den Künstlern erworben, sie in elektronischem Format verarbeiten und verwerten zu dürfen. Und dann hieß es noch, dass wir sie wegen der begrenzten Anzahl nur an ausgewählte Hörer als Geschenk verschicken sollten. Das würde sicherlich blendend bei der Community der Hardcore-QSL-Sammler ankommen, wenn beispielsweise Frau X eine solche Postkarte bekäme, Herr Y aber nicht. Folglich bin ich derzeit überfragt, ob es 2025 überhaupt QSL-Karten in irgendeiner Form geben wird. Unsere Kollegin in der Poststelle will partout keine zusätzliche Arbeit mehr ohne Zulage leisten, wie Sie das eingangs bereits erfahren haben, und ich kann das gut verstehen. Und bei uns in der Redaktion ist die Stimmung ohnehin auch ziemlich miesepetrig, denn durch den Abbau von Stellen und schlicht die Inkohärenz unseres Vorstands wird immer wieder zusätzliche mühselige administrative Arbeit auf uns abgewälzt. Beispielsweise kann die Software, die wir zum Erstellen der Wiedergabelisten verwenden, die Information über die gesendete Musik nicht automatisch erfassen, damit sie dann an die staatliche Gesellschaft für musikalische Aufführungsrechte übermittelt wird. Daher müssen wir diese Info für jeden Titel einzeln in einer äußerst primitiven Internetmaske gehorsamst rapportieren, wo wir die genaue Dauer in Minuten und Sekunden, detaillierte Angaben zu den Musikern, zum Album und zum Label eingeben müssen. Tun wir das nicht, drohen uns strafrechtliche Konsequenzen, denn wir haben auch einen Wisch unterzeichnen müssen, in dem wir uns verpflichten, dass wir im Fall von fehlerhaften oder fehlenden Angaben etwaige eingeklagte Urheberrechtseinforderungen aus der eigenen Tasche begleichen. Entsprechend groß ist der Stress, es an einem Tag mal nicht zu vergessen oder keine unvollständigen Angaben zu machen. Jetzt stellen Sie sich vor, dass wir auch noch Postkarten per Handschrift ausfüllen, sie in Kuverts stecken, die Adressen draufschreiben und möglicherweise auch noch selber zum Postamt gehen müssten. Wir haben das kurz in der Redaktion besprochen und niemand will das auf sich nehmen, statt sich mit redaktioneller Arbeit zu befassen. Nicht, dass wir uns zur Vornehm für diese Arbeit sind, es geht aber ums Prinzip. Denn wenn das so weitergeht, werden wir irgendwann wohl auch die Klos im Rundfunk putzen müssen, weil der Vorstand die Ausgaben für eine professionelle Putzkolonne einsparen will. Die müssen sich dazu mal etwas einfallen lassen, sonst gibt es in diesem Jahr eben keine QSLs. So, heute muss ich auch früher als sonst Schluss machen, denn die Radiotour ist hingegen etwas zu lang ausgefallen und das einstündige Sonntagsprogramm ist noch vollgepackt mit anderen Beiträgen. Nächste Woche nehme ich wieder die elektronischen Botschaften ins Augenmerk. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören und bis nächsten Sonntag.
Sie hören Radio Rumänien International.
Liebe Musikfreunde, herzlich willkommen zur Jazz-Ecke im Programm von Radio Rumänien International. Im Studio begrüßt Sie Sorin Georgescu und heute wollen wir Ihnen aus aktuellem Anlass ein Trio von jungen Musikern vorstellen, die sich dem Contemporary Jazz mit Einflüssen von Nordic Jazz, Heavy Rock, Electronics und nicht zuletzt Balkanklängen verschrieben haben. Das Trio nennt sich Amphitrio oder auch Amphitrio, das Wortspiel ist offensichtlich, und besteht aus folgenden Musikern: Andrei Petrache, Keyboards, Synthesizer und Arrangements; Alexandru Marin, Szenename Mike Alex, Bassgitarre und Kontrabass, sowie Philipp Goron am Schlagzeug. Die drei Musiker spielen auch in individuellen Projekten mit jeweils anderen Musikern zusammen. Als Amphitrio wirken sie seit 2020 zusammen und haben bislang 2 Alben herausgebracht. Seit Mitte Oktober und bis zum 21. November 2024 befindet sich die Band Amphitrio auf einer Konzerttournee durch mehrere europäische Länder, um ihr neuestes Album vorzustellen, das vorerst noch nicht im Handel erhältlich ist. Wir dürfen jedoch auszugsweise einige Titel vorab senden, weil der rumänische Rundfunk die internationale Tournee des Trios als Promoter unterstützt. Das neue Album heißt Timelines und bevor ich Ihnen weitere Details zu den Musikern und zur Entstehung des Albums gebe, hören wir ein Musikstück davon. Bohemian Horse von und mit der Contemporary Jazz Combo Amphitrio. Sie hören die Jazz-Ecke von Radio Rumänien International, die heute der Combo Amphi-Trio gewidmet ist. Ein paar Worte zur Vita der drei Musiker. Andrei Petrache hat Klavier, klassische Komposition und Dirigieren studiert, danach einen Master in Kompositionstechnik an der Bukarester Musikhochschule absolviert, wo er seine Promotion vorbereitet und auch schon unterrichtet. Seine Kompositionen wurden mit über 30 Preisen bei nationalen und internationalen Wettbewerben bedacht und mehrfach aufgeführt. Derzeit widmet er sich vorrangig dem Jazz und der experimentellen Musik und tritt mit heimischen wie internationalen Kollegen auf. Der Kontrabassist und Bassgitarrist Alexandru Mike Marin hat ebenfalls Komposition an der Jazz-Sektion der Bukarester Musikhochschule studiert und hat mehrere Preise als Solist bei unterschiedlichen Wettbewerben eingeheimst. Er arbeitet oft mit Ensembles wie dem Bucharest Jazz Orchestra, der Big Band des rumänischen Rundfunks und dem Bukarester Sinfonieorchester sowie mit zahlreichen Jazzmusikern im Rahmen unabhängiger Projekte zusammen. Und schließlich hat auch der Schlagzeuger Philipp Goron die Nationale Musikuniversität in Bukarest sowie den Studiengang Young Masters an der Universität für Musik und Darstellende Kunst in Wien absolviert. Ebenso wie seine Musikerkollegen ist er sowohl in der Klassik als auch in der World Music und der Jazzszene aktiv und arbeitet mit mehreren einschlägigen Ensembles und Solisten zusammen. Vom Album Timelines des Trios Amphitrio hören wir nun das Stück Echoes of the Wolf Trail.
International.
Am Nationalen Kulturtag, dem 15. Januar, wurde im Nationalmuseum für rumänische Literatur eine einzigartige Ausstellung eröffnet. Die Stadt der Schriftstellerinnen, Stadtlandschaften in der Frauenliteratur. Mehr dazu in der heutigen Rubrik Freizeit und Kultur. Am Mikrofon ist Anna Nedele. Die Ausstellung bietet dem Publikum die Möglichkeit, die Werke und Biografien von Schriftstellerinnen der Zwischenkriegszeit zu entdecken. Hortensia Papadat-Pengescu, Margarita Miller-Vergi, Bucura Dumbravă, Aida Vrioni, Natalia Negru, Alice Voinescu, Marta Bibescu, Ticu Archip, Zoe Verbiceanu, Henriette Ivon Stahl, Sanda Movilă, Cela Serghi, Lucia Demetrius, Ioana Postelnicu, Anișoara Odeanu, Sorana Gurian, Maria Banuș, Jenny Acterian. Zum ersten Mal werden die Literatur und die Biografien dieser Autorinnen in einem Ausstellungsdiskurs mit dem städtischen Raum verknüpft, wodurch ein ganzes Netz von Beziehungen entsteht, die zusätzliche Bedeutungen und literarische Werke offenbaren, die auf eine notwendige Neubewertung warten. Die Autorinnen werden zum ersten Mal auch aus der Perspektive der Stadtbewohnerinnen präsentiert, jedoch in der doppelten Dimension von Biografie und Schöpfung. Die Schriftstellerinnen und ihre Figuren leben in der Stadt, spazieren auf den großen Boulevards, in den Parks, gehen durch Cafés und andere Lokale der Bohème, betreten Buchhandlungen, Kinos, Ausstellungen, Zeitschriftenredaktionen, Theater, Clubs, Schulen, Hochschulen und Universitäten. So findet sich das Bild der modernen Stadt in all ihren Schichten, vom Stadtrande bis zum Zentrum, in der Biografie wie in der Literatur wieder. Neben einem metaphorischen Schriftstellermagazin, das vom Zeppelin-Architektenteam visuell nachgebildet wurde, umfasst die Ausstellung drei Karten. Eine Darstellung des fiktiven und des realen Bukarests, eine separate Karte mit repräsentativen Orten in der Literatur von Hortensia Papadat-Pengescu, die als Schöpferin des modernen Stadtromans gilt, und eine Karte des Briefwechsels zwischen Schriftstellerinnen, auf der die Städte verzeichnet sind, in die ihre Briefe gingen und aus denen sie zurückkehrten. Zwei Projektionen werden die Atmosphäre des Bukarest der Zwischenkriegszeit visuell und akustisch wiedergeben. Die Besucher werden eine der Straßen der Schriftstellerinnen entlang gehen und den Geräuschen der Stadt lauschen. Als Quelle für die Ausstellung dienen Originaldokumente aus dem Nachlass des Literaturmuseums und des Nationalen Stadtarchivs. Manuskripte, Briefe, Postkarten, Urkunden, Fotografien, Bücher, Zeitschriften und Gegenstände. Die Ausstellung kann bis zum 8. Februar besichtigt werden.
Maria Elena Ballestero Martinez stammt aus Maracaibo, Venezuela. Sie lebt seit mehr als 20 Jahren in Rumänien, spricht fließend Rumänisch und hat sich hier ein Leben und eine Karriere aufgebaut. Vom Beruf her ist sie auf Öffentlichkeitsarbeit spezialisiert. Sie studierte in Venezuela an der Universidad de Zulia, wo sie einen Abschluss in Kommunikation und audiovisuellem Journalismus erwarb und absolvierte anschließend ein Masterstudium an der Universidad Autónoma de Barcelona in Spanien. In Rumänien arbeitete sie in der Marketing- und Kommunikationsabteilung einer privaten Fluggesellschaft. Für unsere Rubrik Ausländergeschichten in Rumänien unterhielt sich Hildegard Ignatescu telefonisch mit ihr, da sich die Venezolanerin zum Zeitpunkt des Interviews zu Besuch bei Verwandten im US-Bundesstaat Oklahoma befand. Im Studio ist Zorin Georgescu mit der deutschen Adaption des Interviews. Als Maria Elena Ballestero Martinez im Frühjahr 2002 in Rumänien ankam, bedeutete dies einen ziemlich großen und wichtigen Einschnitt in ihrem Leben.
Trebuie să clarific că am venit temporar, sunt doar pentru o perioadă scurtă de timp, pentru un context din familie, dar mă întorc în țara.
Ich möchte zunächst klarstellen, dass ich nur vorübergehend in den USA bin. Ich bin nur für eine kurze Zeit auf ein Familientreffen hier, aber gleich nach den Feiertagen werde ich wieder in Rumänien sein. Ich bin durch Heirat nach Rumänien gekommen. Ich habe einen rumänischen Staatsangehörigen geheiratet, den ich in den Vereinigten Staaten kennengelernt hatte, und wir zogen im März 2002 dauerhaft nach Bukarest. Seitdem ist Rumänien meine Heimat geworden.
Martie 2002 m-am mutat definitiv în București. De atunci România a devenit pentru mine acasă.
Für die Venezolanerin war damals alles neu und ungewohnt in Rumänien, vom Klima über das Essen bis hin zu Kultur, Bräuchen und Lebensstil. Sie war nur 29 Jahre alt und begann in Bukarest ein neues Leben. Sie erzählt im Folgenden, wie ihre Anfänge in Bukarest waren und wie sie in Rumänien aufgenommen wurde.
Absolut. Au fost schimburi totali în viața mea, în întreaga viață, nu numai despre schimbarea de stare civilă.
Auf jeden Fall hat sich mein Leben völlig verändert, und zwar nicht nur in Bezug auf die Änderung des Familienstandes. Als ich in Rumänien ankam, wusste ich nur, wie man Hallo und Danke sagt. Also bestand die erste Herausforderung darin, Rumänisch zu lernen. Zu dieser Zeit bot das Cervantes-Institut auch einen Rumänisch-Kurs für Spanier an. Und so begann ich, die Sprache zu lernen. Ich hatte das große Glück, eine fähige Lehrerin zu finden, und innerhalb von 6 Monaten konnte ich schon ziemlich flott ein Gespräch führen. Eine weitere Herausforderung war das Wetter. Ich komme aus einer Stadt in Venezuela, in der das ganze Jahr über eine Durchschnittstemperatur von mindestens 30 Grad Celsius herrscht, so dass ich mich an die Jahreszeiten gewöhnen musste. Hier in Rumänien habe ich zum ersten Mal Schnee gesehen. Es war eine Herausforderung zu lernen, wie man sich für jede Jahreszeit kleidet. Denn in meinem Gepäck hatte ich nur Sandalen und Sommerkleidung. Die Integration war eine weitere Herausforderung. Doch auch hier hatte ich das Glück, nach nur 6 Monaten meinen ersten Job in einem internationalen Unternehmen zu finden, was mir ermöglichte, mich in Rumänien zu integrieren und zugleich weiterhin Kontakte zum Ausland zu pflegen. Das war eine gute Gelegenheit, den anfänglichen Kulturschock allmählich zu überwinden. Und da ich als Familienmitglied kam und von Rumänen umgeben war, half mir das ungemein, mich an die rumänische Gastronomie, die Bräuche, Traditionen und Musik zu gewöhnen. Doch ausschlaggebend für das Gefühl, dass Rumänien definitiv meine Heimat geworden ist, war die Erfahrung, Mutter zu werden. Als ich mein erstes Kind bekam, war ich wirklich darauf bedacht, dass ich die rumänische Sprache beherrschen müsste, weil ich verstehen wollte, was mein Kind sagt. Ich habe 2 Töchter. Sie sind heute 17 und 19 Jahre alt. Seit sie in mein Leben eingetreten sind, haben sich viele Dinge verändert. Im Jahr 2011 erhielt ich die rumänische Staatsbürgerschaft. Und ich bin sehr stolz darauf. Ich habe mich fast 1 Jahr lang darauf vorbereitet. 1 Jahr, in dem ich nicht nur Nachhilfe erhalten und eifrig gelernt habe, sondern auch viel durchs Land herumgereist bin. Denn es ist eine unvergleichbare Erfahrung, wenn man die Dinge, von denen man aus Büchern gelernt hat, vor Ort sieht. Ich hatte mir selbst sogar fest versprochen, an dem Tag, an dem ich die rumänische Staatsbürgerschaft erhalten sollte, eine Party zu schmeißen und mich in Nationaltracht zu kleiden. Und das habe ich getan. Als ich meinen Namen in der Liste der neuen Staatsbürger las, zog ich an diesem Abend voller Stolz eine rumänische Leinenbluse an, die ich aufbewahrt hatte, um diesen Moment zu feiern. Ich lud Kollegen, Freunde und Familie ein, die mich in diesem Prozess des Heimischwerdens begleitet haben. Und wir feierten ganz nach rumänischer Art, mit Nationaltracht, rumänischer Musik und rumänischem Essen.
Am invitat colegi, prietene, familie care urmau cu foarte mult interes tot acest proces al meu și am sărbătorit în strict stil românesc. Portul național cu muzică românească, cu mâncare românească.
Doch was war für die Venezolanerin Maria Elena Ballestero Martinez am schwierigsten bei der Eingewöhnung in Rumänien und was empfindet sie heute gegenüber ihrer Wahlheimat?
Cred că și limba, chiar dacă în martie împlinesc 23 de ani în România și lumea spune că vorbesc bine limba română, dar pentru mine încă este o provocare și cred că în fiecare zi mai am ceva de învățat.
Ich denke, die Sprache zu meistern war nicht leicht. Auch wenn ich bald schon seit 23 Jahren in Rumänien lebe und die Leute sagen, dass ich Rumänisch ziemlich gut sprechen würde, ist die Sprache für mich immer noch eine Herausforderung. Und ich denke, dass ich in Rumänien jeden Tag immer noch etwas Neues lernen kann. Ich bin dem Land sehr dankbar, vor allem, weil ich hier Sicherheit gefunden habe, was in Venezuela, einem Land mit vielen politischen Problemen, leider abhanden gekommen ist. Rumänien gab mir die Chance, viele Dinge zu entdecken und ich denke, dass ich in meinem Leben hier auch Zeitzeugin der Entwicklung Rumäniens geworden bin. Als ich ankam, waren die Dinge in vielerlei Hinsicht sehr, sehr anders. Die Infrastruktur, die Versorgung, sogar das Bankwesen. Das Online-Banking war 2002 fast nicht vorhanden. Es gab nur einen einzigen Großmarkt in Bukarest, der in jenem Jahr eröffnet worden war. Von der Straßeninfrastruktur ganz zu schweigen. In der Zwischenzeit ist Rumänien der Europäischen Union beigetreten. Die neuen Generationen haben eine andere Denkweise und ich kann diese Dinge wahrnehmen. Ich habe diese rasante Entwicklung miterlebt und das macht mich sehr glücklich.
Între timp, România a intrat în Uniunea Europeană. Lumea, noile generații vin cu alta formă de a gândi și acest lucru pot să le percept. Am fost martor de aceste lucruri, ceea ce mă bucură foarte tare.
Und zum Schluss hören Sie unsere Rubrik Rumänische Persönlichkeiten. Samuel Mützner, geboren 1884, gestorben 1959, war ein rumänischer Künstler, der durch seinen Beitrag zum Impressionismus und seine Fähigkeit, internationale Einflüsse mit seinem rumänischen Erbe zu verbinden, unvergessen bleibt. Geboren in Bukarest in einer jüdischen Familie, widmete er sein Leben der Kunst und der Suche nach Inspiration auf der ganzen Welt. Seine Gemälde zeichnen sich durch ein beeindruckendes Spiel aus Licht, Farbe und Emotionen aus, die seine Reisen und Lebenserfahrungen widerspiegeln. Schon früh zeigte Mützner ein großes Interesse an der Kunst. Nach seiner Grundausbildung studierte er an der Nationalen Kunsthochschule in Bukarest, wo er von angesehenen Künstlern wie George Demetrescu Mira unterrichtet wurde. Um sein Talent weiterzuentwickeln, zog er 1903 nach Paris, das zu dieser Zeit das Zentrum der modernen Kunst war. In Paris besuchte Mützner die renommierte Académie Julien, wo er unter der Leitung von Jean-Paul Laurent arbeitete. Hier setzte er sich intensiv mit dem Impressionismus auseinander, der ihn tief beeinflussen sollte. Die kreative Atmosphäre der französischen Hauptstadt bot ihm eine unvergleichliche Gelegenheit, seine Technik und seinen künstlerischen Ausdruck zu verfeinern. Mützners Kunst war stark von seinen Reisen geprägt. Nach seinem Studium in Paris begab er sich auf eine beeindruckende Weltreise, die ihn nach Asien, Südamerika und viele europäische Länder führte. Jede Station dieser Reise prägte seinen Stil und sein Verständnis von Kunst.
Seine Zeit in Japan war besonders prägend. Dort lernte er die traditionelle japanische Kunst kennen, die sein Verständnis von Farbe, Komposition und Harmonie nachhaltig beeinflusste. Diese Eindrücke spiegelten sich in seinen Gemälden wider, die durch eine poetische Ruhe und eine meisterhafte Lichtführung bestechen. Nach seiner Rückkehr nach Rumänien integrierte Mützner die auf seinen Reisen gesammelten Eindrücke in seine Kunst. Er kombinierte die impressionistische Technik mit einer starken persönlichen Handschrift, die ihn in der rumänischen Kunstszene einzigartig machte. Die Werke von Samuel Mützner sind vielfältig und umfassen Landschaften, Porträts und Szenen des Alltags. Besonders bekannt sind seine Darstellungen ländlicher Landschaften, Bukarester Straßenszenen und die idyllischen Eindrücke seiner Reisen. Eines seiner Markenzeichen war die Darstellung von Licht, das in seinen Gemälden eine fast greifbare Präsenz hatte. Ob ein goldener Sonnenuntergang oder ein nebliger Morgen, Mützner verstand es, Stimmungen und Emotionen in seine Kunst zu integrieren. Samuel Mützner war nicht nur ein brillanter Künstler, sondern auch ein kultureller Botschafter, der verschiedene künstlerische Stile und Traditionen miteinander verband. Seine Offenheit für neue Eindrücke und seine weltweiten Erfahrungen bereicherten die rumänische Kunstlandschaft und machten ihn zu einer Schlüsselfigur der rumänischen Moderne. Seine Werke wurden zu Lebzeiten von Kritikern und Kunstliebhabern gleichermaßen geschätzt. Auch nach seinem Tod lebt sein künstlerisches Vermächtnis weiter. Seine Gemälde werden in bedeutenden Museen und Sammlungen ausgestellt und gelten als wertvolle Zeugnisse einer bewegten Epoche.
Das Programm von Radio Rumänien International für Mittel- und Westeuropa ist hiermit beendet. Wir senden täglich auf der Kurzwelle. Unsere Morgensendung mit einer Dauer von fast einer halben Stunde ist um 7 Uhr UTC zu empfangen auf der Frequenz 11.620 kHz. Am Nachmittag bringen wir die erste Stundensendung des Tages ab 15 Uhr UTC auf 15.250 kHz. Unsere letzte Sendung des Tages, die ebenfalls eine knappe Stunde dauert, können Sie um 19 Uhr UTC auf 7.235 kHz hören. In digitalen Streaming-Formaten sind wir auch über Links auf unserer Internetseite www.rri.ro sowie auf üblichen Plattformen zu hören. Aufnahmen der Sendungen stellen wir ebenfalls ins Internet ein. Sie sind abrufbar beim Anbieter SoundCloud. Die Sendungen von Radio Rumänien International empfangen Sie auch über den Satelliten Eutelsat 16A, 16 Grad Ost, senkrechte Polarisierung, auf der Frequenz 11.512 MHz, Symbolrate 29.950, Standard DVB S2, Modulation 8 PSK, Audio PID 510. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und sagen nun auf Wiederhören.